www.r2kultur.ch.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Lukas Siegfried, und das macht heute Morgen Schlagzeilen. Die Börsen in den USA sind im Sinkflug nach den Zollankündigungen von Präsident Trump. Dies könnte noch eine Weile so weitergehen, sagt unser Korrespondent. Und in Südkorea ist nun definitiv klar, dass Yoon Suk-yeol sein Präsidentenamt verliert. Innerhalb 2 Monaten wird nun ein Nachfolger bestimmt. Das Wetter heute: es wird sonnig bei 20 bis 23 Grad. Nach den Zollankündigungen der US-Regierung haben die Börsen mit roten Zahlen reagiert. Der Dow Jones in den USA verlor 4%, so viel wie seit Jahren nicht mehr an einem einzelnen Tag. Die Folgen der Zölle seien deutlich zu spüren, sagt Börsenkorrespondent Jens Korte.
Das ist schon die extremste Phase jetzt im Moment, wie wir sie eigentlich seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 nicht mehr gesehen haben. Um das mal ganz konkret zu zeigen, die Magnificent Seven, das sind diese großen 7 Technologieunternehmen gewesen, die die letzten 2 Jahre die Märkte getrieben haben, die haben alleine gestern 1 Billion Dollar, also 1.000 Milliarden Dollar an Wert verloren. Das ist schon sehr extrem gewesen. Und das Ganze eben, das war der Tag danach, am Mittwoch, der Liberation Day, der Tag der Befreiung, wie US-Präsident Donald Trump diesen Zolltag genannt hat. Und dann eben am Donnerstag folgte zumindest mal an den Finanzmärkten das große Erwachen.
Korte vermutet, dass dieser Trend noch eine Weile anhalten könnte.
Hier könnte doch etwas Größeres in Bewegung geraten. Und ich gehe schon davon aus, dass wir so schnell nicht in ruhiges Fahrwasser geraten. Zu glauben, dass es jetzt nur ein eintägiges Beben war und wir dann innerhalb kürzester Zeit zur Tagesordnung zurückgehen, ich glaube, ganz so einfach wird das nicht sein.
Sagt Börsenkorrespondent Jens Korte in New York. Weiter nun in Südkorea. Dort ist der suspendierte Präsident Yoon Suk-yeol endgültig seines Amtes enthoben worden. Das Verfassungsgericht in Seoul hat einen Entscheid des Parlaments bestätigt. 4 Monate nachdem Yoon versucht hatte, das Kriegsrecht zu verhängen. Nun muss Südkorea innerhalb 2 Monaten Präsidentschaftswahlen abhalten. Ostasien-Korrespondent Samuel Emch.
Bereits Stunden vor der Verkündung des Urteils gingen in Seoul tausende Menschen auf die Straße, um gemeinsam die Entscheidung des Verfassungsgerichts zu verfolgen. Sowohl Gegner als auch Anhänger Yoons versammelten sich. Während nun die einen lautstark feiern, zeigen die anderen völliges Unverständnis für das Gerichtsurteil. Das 8-köpfige Gericht hatte sich ungewöhnlich viel Zeit für seinen Entscheid gelassen und die Bevölkerung wochenlang in Atem gehalten. Schließlich bestätigte es die Absetzung Yoons einstimmig mit 8-0 Stimmen. Damit hat das Gericht die Weichen für einen Aufbruch in Südkorea gestellt. Seit dem Schock im Dezember, der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts, steckt das Land in einer tiefen politischen Krise. Das Fehlen einer gewählten Führung ist auch außenpolitisch ein Problem. Während sich die Welt neu ordnet und Zölle den Welthandel erschüttern, ist Südkorea von innenpolitischen Turbulenzen gelähmt. Das Gerichtsurteil ist eine Chance für einen Schritt nach vorn. Doch die politische Krise ist damit nicht überwunden. Die tiefen Gräben in der Gesellschaft bleiben.
Dann in die Schweiz mit 2 Meldungen aus der Wirtschaft. Die Wintersaison ist für die Schweizer Skigebiete positiv verlaufen. Bis Ende März zählten die Bergbahnen im Schnitt 12% mehr Gäste als im letzten Winter, wie der Branchenverband Seilbahnen Schweiz schreibt. Kleinere und tiefer gelegene Skigebiete hätten besonders zugelegt. Und in der Schweiz waren im März knapp 133'000 Menschen als arbeitslos gemeldet. Das sind fast 3'000 weniger als noch im Februar, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO schreibt. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 2,9%. Damit zu den aktuellen Devisenkursen von SIX. Der Euro wird zu 94,51 Rappen gehandelt, der Dollar zu 85,47 Rappen. Und das Wetter: heute scheint die Sonne den ganzen Tag, am Nachmittag steigt die Temperatur auf 20 bis 23 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich ist Frank Estermann.
SRF 2 Kultur.
Wir tauchen ein in die 60er Jahre. Und zwar der deutschen Literatur. Die 60er Jahre brachten einen völlig neuen Ton hervor. Dieser Ton war wild, wütend, frech. Und einer der berühmtesten Vertreter war der Dichter Rolf-Dieter Brinkmann. Brinkmanns Tod jährt sich zum 50. Mal und in dieser halben Stunde erfahren Sie, weshalb er zur Kultfigur der deutschen Literaturgeschichte wurde.
Meist schreibe ich abends oder nachts, weil ich den Tag nicht mehr draußen ertragen kann, der immerzu in dieses kleine Zimmer dringt.
Der Dichter Rolf-Dieter Brinkmann ist hier mit dem Mikrofon unterwegs. Es ist 1973. Brinkmann macht in Köln Aufnahmen für sein Hörspiel Die Wörter sind böse.
7 Gedichtbände, 2 Erzählungsbände, einen Roman, 2 Übersetzungen aus dem Amerikanischen, 2 Anthologien, 3 Hörspiele. Das macht 17 größere Arbeiten in 8 Jahren und davon kann ich nicht leben.
Rolf-Dieter Brinkmann gilt als einer der bedeutendsten deutschen Lyriker der Nachkriegszeit.
Im April 1975 stirbt er einen tragischen Tod. Er ist 35. Er will eine Straße in London überqueren, schaut auf die falsche Seite, läuft los und wird überfahren. Er ist sofort tot.
Rolf-Dieter Brinkmann wird Kult, wie die Musiker, die er verehrt und die ebenfalls früh gestorben sind. Jim Morrison, Jimi Hendrix.
Brinkmann ist ein sehr präziser, sehr scharfer und auch sehr kritischer Beobachter,
sagt der Autor und Medienrechtler Michael Töteberg. Zusammen mit der Literaturwissenschaftlerin Alexandra Waser hat er jetzt die erste Biografie zu Rolf-Dieter Brinkmann geschrieben.
Was bei Brinkmann einfach sehr stark ausgeprägt ist und für seine Zeit damit sehr, sehr früh war, ist das autofiktionale Schreiben.
Wer war dieser Rolf-Dieter Brinkmann? Was hat ihn ausgemacht?
Und warum ist er heute, 50 Jahre nach seinem Tod, immer noch unbedingt lesenswert?
Du stellst uns Rolf-Dieter Brinkmann vor, Franziska Hirsbronner. Du bist Literaturredaktorin bei SRF 2 Kultur. Mein Name, Bernhard Senn.
Geboren zu Anfang des Krieges in Nordwestdeutschland, Fechter im südlichen Oldenburg, einer Kleinstadt von 15.000 Einwohnern, ein Schweinelandstrich, leeres Moor, hellbraunen Torfstechen, Mücken und Wacholder. Viel krüppeliges Grünzeug. Katholisch verseucht.
Ja, mit diesen biografischen Grundangaben ist der Ton schon gesetzt?
Ja, Rolf-Dieter Brinkmann liebte dieses Staccato.
Dann lass uns diesen Ton aufnehmen und gleich mal weiterführen. Also, Eltern?
Vater Buchdrucker, Mutter Köchin, bescheidene Verhältnisse.
Schule?
Brinkmann hasst sie, stört notorisch.
Abschlüsse?
Gymnasium abgebrochen, Buchhändlerlehre.
Drogenerfahrung?
Hauptsächlich Cannabis und sehr viel Bier.
Erste Veröffentlichung?
Der Gedichtband Ihr nennt es Sprache, 1962, Brinkmann ist da 22.
Zivilstand?
Verheiratet, seit 1964 mit Marlene Kramer, Pädagogikstudentin. 1964 kommt auch Sohn Robert zur Welt, geistig behindert, ein großer Kummer.
Finanzielle Lage?
Konstant katastrophal.
Wichtigste Werke?
In der Reihenfolge ihres Erscheinens, Keiner weiß mehr, ein autobiografischer Roman, dann Westwärts 1 und 2, Gedichte, Brinkmanns berühmtestes Buch, und Rom Blicke, ein Arbeits- und Tagebuch.
Franziska, was fasziniert dich an Rolf-Dieter Brinkmann?
Er ist radikal subjektiv, ganz nah am Alltag. Er sprengt alle Formen. Er arbeitet multimedial, also mit Audiofilm, Fotografie, Massenmedien. Das kommt immer improvisiert daher bei ihm, ist aber akribisch durchgearbeitet. Es ist meist grell. Es gibt auch viel berührend Stilles und Zärtliches, aber manchmal nervt er mich auch mit seinen berühmten Schimpftiraden. Ich habe dir mal eine rausgesucht aus seinem Hörspiel Die Wörter sind böse. Das ist einigermaßen gemäßigt.
Den Mantelkragen hochgeschlagen, durch diese kleine, mickrige Dunkelheit, unter dünnen Bäumchen vorbei an kahlen Häuserwänden, hier in Köln, Köln ist die schmierigste Stadt, die ich kenne. Die schmierigste, versauteste, dreckigste, blödeste, verschissenste, verpinkelste, stinkendste Stadt.
Also in so eine Stadt würde ich um keinen Preis ziehen wollen, aber ich nehme an, er übertreibt.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Also Köln war in den 1960er Jahren noch sehr arm, sehr grau, sehr kleinbürgerlich und vom Krieg gezeichnet. Und was das Schimpfen betrifft, wenn wir es heute hören, wirkt es etwas pubertär, aber es ist ein echtes Leiden an der Welt, am Kaputten rundherum. Und es ist ja auch sehr kunstvoll gemacht. Es ist kein spontanes Schimpfen. Ich wüsste jetzt niemand, der solche Tiraden loslassen konnte. Wie bringt man vielleicht Thomas Bernhard?
Aber wie konnte jemand mit einer derart negativen Haltung durchkommen im Literaturbetrieb jener Zeit?
Brinkmann galt als genial. Also hat man versucht, sich mit ihm zu arrangieren, aber es war schon schwierig. Also er sei ein Berserker, hielt ein Verleger mal fest und schrieb dann weiter, er war wie ein Jungstier, immer auf der Suche nach dem roten Tuch, auf das er losgehen konnte.
Gut ausgedrückt. Was deckt denn hinter Brinkmanns Wut?
Es war auf jeden Fall Verunsicherung, es war Trauer, es war Verzweiflung über den Mief der Nachkriegsjahre. Ich glaube, wir machen uns heute auch keine Vorstellung mehr darüber, wie der Krieg und vor allem der Nationalsozialismus verdrängt wurde. Es gibt ja jetzt diese Biografie zu Rolf-Dieter Brinkmann von Michael Töteberg und Alexandra Wasa. Und die behandelt diese Nachkriegszeit sehr ausführlich. Ich möchte das Gedicht einspielen, das der Biografie den Titel gegeben hat. Ich gehe in ein anderes Blau.
Zerstörte Landschaft mit Konservendosen. Die Hauseingänge leer. Was ist darin? Hier kam ich mit dem Zug nachmittags an. Zwei Töpfe an der Reisetasche festgebunden. Jetzt bin ich aus den Träumen raus, die über eine Kreuzung wehen. Und Staub, zerstückelte Pavannen aus totem Neon, Zeitungen und Schienen. Dieser Tag, was kriege ich jetzt? Einen Tag älter, tiefer und tot. Wer hat gesagt, dass sowas Leben ist? Ich gehe in ein anderes Blau.
Eine nüchterne Bestandesaufnahme mit einem Ausblick ins Offene am Ende.
Ja, aber so nüchtern finde ich es gar nicht. Also für mich schwankt es zwischen Abscheu und Zärtlichkeit und dem Wunsch, in eine bessere Welt zu entfliehen. Brinkmann galt ja mal als der Popliterat. Die wichtigsten Stichworte diesbezüglich für seine Arbeit: Aufbegehren gegen die Gesellschaft, Konzentration aufs Abbild des Alltags, Experimentieren mit rauschhaftem Schreiben, Versuche, Bewusstseinsströme einzufangen.
Ja, und hat Brinkmann nicht auch diese bahnbrechende Anthologie mit dem Titel Acid herausgegeben? Also das ist ja eine Sammlung von US-amerikanischen Texten der Beat Generation.
Ja, das war Brinkmann zusammen mit seinem engen Freund Ralf Rainer Rigula. Brinkmann hat nicht nur gedichtet, sondern er hat auch sehr viel herausgegeben. Und in Acid hat er Texte von zum Beispiel Jack Kerouac oder William Burroughs versammelt oder auch Comics von Robert Crumb und ging dann aber sehr bald auch wieder auf Distanz zu diesen Autoren.
Warum?
Die Beat-Literaten wurden ihm zu seicht und zu belanglos. Er fand, sie erstarrten zu sehr in einer Pose, also zum Beispiel diesem On the Road, was ja dann ganz viele kopiert haben. Und er wollte den inhaltlichen Fokus stärker darauf setzen, was weh tut, was ihm weh tut, was in der Gesellschaft weh tut. Sein Biograf Michael Töteberg sagt, dass dieses künstlerische Konzept auch sehr viel zu tun habe mit seiner Persönlichkeit.
Ja, Brinkmann ist ziemlich kompromisslos und radikal und entsprechend ist ja auch ziemlich maßlos dann in seinen vernichtenden Urteilen und seinen Hasstiraden. Also da ist sozusagen mit der Umwelt und der Gesellschaft, die er sieht, nicht einverstanden. Und daraus kommt natürlich eine Opposition und ich fand, dass Peter Handke gut Brinkmann charakterisiert hat, weil er gesagt hat, das sei ein Ich, das quer liegt zur Welt. Und das ist es auch. Und dass er sozusagen aus dieser Welt raus will in ein anderes Blau, ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen.
Woher kam denn diese heftige Opposition gegen die Welt?
ich würde sagen, aus seiner extremen Sensibilität und dadurch auch aus einer schmerzhaft genauen Wahrnehmung. Das merkt man zum Beispiel, wenn Brinkmann von seiner Herkunft aus der Provinz spricht. Er sieht immer Fallgruben, wo andere vielleicht denken würden, so ist es halt. Es gibt aber auch Dinge, über die er selten spricht, wie seine Biografin Alexandra Waser weiß.
Was ihn belastet hat, ist, dass seine Familie seit Generationen zur Miete wohnte und dass gerade dies in einem bäuerlichen Landkreis ein gesellschaftliches Makel darstellte. Denn man kann fast sagen, dass Menschen dort ein religiöses Verhältnis zum Eigentum und Besitz hatten. Und Brinkmann wird das nicht los. Bedauert immer wieder die Unsicherheit, die damit verbunden ist, dass man auch in Köln noch zur Miete wohnt und das tun muss.
Rolf-Dieter Brinkmann lebte mit Frau und Kind sehr prekär in Köln in einer feuchten Zwei-Zimmer-Wohnung. Immer war er im Rückstand mit der Miete. Natürlich ist das ein gewisser Widerspruch, ein Rebell, der sich Wohneigentum wünscht. Aber zu Brinkmann gehörte Widerspruch wie Deckel zu Topf.
Es ist eine sehr ambivalente Haltung natürlich. Die hängt auch damit zusammen, dass er einerseits auf keinen Fall zum Literaturbetrieb dazugehören will, andererseits natürlich zum Literaturbetrieb dazugehört. Und daher kommt auch sehr viel von diesen Ausrastern, die er hat, weil er dann wieder versucht, bloß nicht dazuzugehören. Andererseits dieses Fechtal, diese Kleinstadt, Provinz und so weiter, aus der er raus will. Aber das ist jetzt kein Jugendlicher, der nun endlich raus ist in die Welt und so. Nein, er kehrt immer wieder nach Vechta zurück. Er hat auch die alten Schulfreunde oder die alten Kollegen aus der Buchhandelslehrungszeit. Das sind Kontakte und Freundschaften, die er weiter pflegt.
Rolf-Dieter Brinkmann kam 1940 zur Welt. Also als kleines Kind hat er den Krieg erlebt. Ist der Krieg Thema in seinem Werk?
Er thematisiert es nicht so ganz, aber es gibt durchaus ein Kriegstrauma bei ihm. Und das hat auch damit zu tun, dass die Eltern ganz in der Nähe vom Fliegerhorst in Vechta wohnten. Die Mutter hat da sogar in der Kantine vom Fliegerhorst gearbeitet. Also wir denken immer bei den großen Bombenangriffen an Dresden, Hamburg und so weiter. Aber auch Vechta wurde bombardiert, eben wegen dieses Fliegerhorstes. Und als kleines Kind, das taucht immer mal wieder als Trauma auf, wie die Wände wackeln, wie er nachts durch die Wohnung schleicht und eigentlich seine Mutter ihn auch nicht beruhigen kann. Also Brinkmann ist ein Mann, der durchaus viele Ängste hat, die er nicht immer in den Gedichten so ausdrückt, die man aber sehr viel in seinen autobiografischen Aufzeichnungen wiederfindet.
Was sich dort auch wiederfindet, ist seine Skepsis gegenüber der erwachsenen oder älteren Generation, gerade weil diese am Krieg beteiligt war oder diesen ermöglicht hat und mitgelebt hat. Und das ist auch etwas, was man ganz stark spürt, wenn er über seine Lehrer spricht, die Älteren, die im Krieg waren und ihm jetzt noch etwas beibringen sollen.
Brinkmann schreibt tatsächlich nur in autobiografischen Texten und in Briefen so ganz direkt über den Krieg. Aber die Folgen des Krieges sind in seiner Lyrik sehr präsent, als eine Art unheimliches Gift im Nachkriegsalltag.
Hey, Vater, in der blauen Jacke, verkleidet als Spaziergänger nach dem Krieg. Du schaust ängstlich zwischen den Baumstämmen. Der Krieg ist aus. Hast du das vergessen? Jetzt seid ihr tot. Verreckt an eurem Land.
When the music's over here, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights.
Yeah. Franziska, Rolf-Dieter Brinkmann war also ein Mensch in Opposition, einer, der ja nirgendwo dazugehörte und nirgendwo dazugehören wollte, der das auch lautstark kundtat. Was beeindruckt dich an ihm als Literat am meisten?
Dass er sich den schwierigen Seiten des Lebens stellte und das und die Welt überhaupt so unglaublich genau in Worte fassen konnte und dabei ganz unprätentiös war. Er wolle einfach so gut wie möglich schreiben, sagte er einmal. Aber es sei wie im Lied der Doors, When the music is over, turn out the lights. Wenn das Gedicht geschrieben sei, müsse es für sich selbst stehen können. Rolf-Dieter Brinkmann schrieb immer nur über das Alleralltäglichste, zum Beispiel über das Mietshaus, in dem er wohnte. Und das tat er dann aber in einer immensen Breite von Stimmungen und Eindrücken. Ich habe ein Gedicht aus dem Band Westwärts 1 und 2 mitgebracht, das das, finde ich, besonders schön zeigt.
O friedlicher Mittag, mitten in der Stadt, mit den verschiedenen Mittagessengerüchen im Treppenhaus. Die Fahrräder stehen im Hausflur, abgeschlossen, neben dem Kinderwagen, kein Lautes zu hören. Die Prospekte sind aus den Briefkästen genommen und weggeworfen worden. Die Briefkästen sind leer. Sogar das Fernsehen hat die türkische Familie abgestellt, deren Küchenfenster zum Lichtschacht hinaufgeht. Ich höre Porzellan, Teller und Bestecke, dahinter liegen Gärten, klar und kühl, in einem blassen Frühlingslicht. Es sind überall die seltsamen Erzählungen von einem gewöhnlichen Leben, ohne Schrecken am Mittwoch, genau wie heute. Der Tag ist regenhell, verwehte Laute. O friedlicher Mittwoch mit Zwiebeln auf dem Tisch, mit Tomaten und Salat. Die Vorhaben und Schindereien sind zerfallen, und man denkt, wie friedlich der Mittwoch ist. Wolken über dem Dach, blau und Stille in den Zimmern, friedlich und still und genauso offen wie Porree, wie Petersilie grün ist und die Erbsen heiß sind.
Ja, dieses Mietshaus, das sehe ich regelrecht vor mir. Also ich rieche es, höre es, stelle mir vor, dass die nachbarschaftlichen Verhältnisse nicht immer ganz einfach sind.
Mir geht es auch so und ich spüre aber auch eine große Sehnsucht, so eine generelle Sehnsucht nach Frieden, nach Sinn, nach einem Ausweg. Und das ist ja alles in eine große lyrische Geste gefasst. Für mich ist Rolf-Dieter Brinkmann ein rechtes Stück weit auch ein verkappter Romantiker.
Wie sahen ihn denn die Zeitgenossen? Also beziehungsweise welchen Ruf hat er in den 1960er Jahren unter seinesgleichen?
Einen guten. Michael Töteberg hat ja den Kollegen Peter Handke erwähnt, der sagte, Brinkmann sei ein Ich, das querliege zur Welt. Und Handke meinte das sehr lobend. Auch bei den Verlagen kam man ihm erstaunlich entgegen, obwohl er sich so oft unmöglich benahm. Er arbeitete ja multimedial. Dann sollte also zum Beispiel Text rechts und links vom Foto verlaufen, genau da, wo er es wollte. Und dann sollten noch Zeitungsschnipsel überblendet werden und so weiter. Und das wurde gemacht. Also man hielt Brinkmann recht hoch. Der ostdeutsche Dramatiker Heiner Müller nannte ihn sogar das einzige Genie in der westdeutschen Literatur. Da sagt dann der Biograf Michael Töteberg, es stecke aber auch viel Arbeit dahinter.
Ja, wenn man sich alle Materialien ansieht, sieht man, wie er gearbeitet hat. Und es ging ihm ja immer um die Gegenwart und das Festhalten des Moments. Und das hat er dann sozusagen schon im Gedicht notiert. Aber einen Tag später hat er das Gedicht überarbeitet. Und zwar sehr genau und sehr geschickt überarbeitet. Und man sieht auch, dass selbst Gedichte, die schon gedruckt waren, er nochmal überarbeitet hat. Also das ist schon auch ein Literaturarbeiter. Und es ist nicht alles sozusagen so aus dem Lameng und geniehaft einfach hingeschrieben.
Ja, ich glaube, das ist wirklich was, was wir auch festgestellt haben, was auch einige seiner Zeitgenossen gesagt haben. Brinkmann war ein manischer Arbeiter. Und er hat in einem Tempo gearbeitet, dass viele seiner Schriftstellerkollegen, mit denen er zusammengearbeitet hat, gesagt haben, sie können da nicht mehr mit. Diese Leidenschaft und dieses Arbeitspensum sei kaum zu bewerkstelligen.
Ja, das klingt nach einem Leben, das ja wie die sprichwörtliche Kerze an beiden Enden brennt.
Ja, heute würde man vielleicht von einer bipolaren Störung sprechen. Nur schon in welchem Ausmaß Brinkmann Briefe schrieb und dann teils bis zu 40 Seiten lang. Er musste einfach alles abbilden. Er fraß sich regelrecht durch die Realität.
Ja, und das ist eine Realität, die nicht nur ihn betrifft, sondern uns Lesende berührt, also allgemeingültig ist.
Ich antworte erstmal mit einem Gedicht bzw. einem Ausschnitt aus Ganelloni in Olevano. Brinkmann war 1972 ein Jahr lang Stipendiat in der Villa Massimo in Rom, hielt sich aber hauptsächlich in einem Bergdorf auf Olevano.
Eines Morgens um 10 steht eine Braut frierend auf der Straße, abgerückt von den Männern, die reden, allein, mit einem winzigen Strauß künstlicher Blumen in der Hand und macht genau dasselbe Bild wie tags vorher ein Foto in der Fotoromanze, die um den frischen Salat gewickelt wurde. Wird es gleich schneien? So weiß flattert das geliehene Weiß im Vormittagslicht um den Körper und ist doch nur ein Fleck am matschigen Wegrand neben den Bäumen, die abgesägt sind.
Die arme Braut, denke ich, und es geht über sie hinaus. Es geht eigentlich um eine existenzielle Geworfenheit und das ist bei Brinkmann eben nie Pose. Es ist nicht narzisstisch. Die Einsamkeit dieser jungen Frau interessiert ihn wirklich. Er hat das so gesehen und dann schreibt er es auf. Er hat diesen Blick fürs Detail und er nimmt die Tragik sehr ernst.
Jetzt war Rolf-Dieter Brinkmann ja eine Figur im Literaturbetrieb der 1960er Jahre. Wie hat er sich zum Zeitgeist verhalten, also zur 68er-Bewegung?
Brinkmann kümmerte sich nicht um Ideologien. Er sah sich ausschließlich als Dichter. Und für den Biografen Michael Töteberg ist das ein Grund, warum er sich immer noch so gut liest.
Wenn man überlegt, wie Brinkmann auch über seine Kollegen herzieht, also da meint er nicht nur die Großschriftsteller, die es damals gab, Böll und Walser und so, sondern auch über die unmittelbaren aus derselben Generation, die man fast schon alle gar nicht kennt. Brinkmann hat sich erstaunlicherweise sehr lebendig gehalten und das liegt auch daran, dass er erstens nicht in der Ideologie so, wir sind 1968 und es gibt Autoren, die wirklich sozusagen gerade eine Revolutionsromantik pflegen. Da konnte Brinkmann gar nichts mit anfangen. Da steht er außen vor und er ist doch in der Hinsicht ein Autor, der sich dadurch, dass er sich von diesen Sachen freigehalten hat, auch heute noch sehr gegenwärtig ist. Und dazu kommt natürlich, er hat einen ganz eigenen Sound. Man kann diesen Brinkmann-Sound überall wiederfinden. Ich glaube, wenn man anfängt, Brinkmann zu lesen, liest man weiter.
Ich habe den Brinkmann-Sound im Original mitgebracht. Es ist die Aufnahme einer Lesung in Cambridge. Brinkmann las dort am 19. April 1975, also 4 Tage vor seinem Unfalltod, sehr gut gelaunt. Das Charmante an dieser Aufnahme ist, er liest Englisch. Wir zoomen ins Langgedicht mit dem Titel Ein Gedicht, a poem.
Here in this poem everything is quiet. Nobody is complaining. Nobody talking in this poem. Here in this poem, there aren't any working people beating one another up. The poem is simply this poem here. It contains no keys for opening doors. There are no doors in this poem. The poem here has no music in it. Nobody sings in this poem, and nobody is imitating anybody. Nobody screams here in this poem. Nobody curses or fucks or eats or takes dope. Here in the poem, you can't kiss anyone. Here in the poem, also, you can't piss. You can't do anything at all with this poem. The poem is made of nothing but negotiation. These negotiations in this poem keep multiplying. There's no pot in this poem. In this poem, no one laughs. The poem knows nothing about
it. Ja, das hat etwas von Spoken Word.
Und es ist cool, finde ich. Also wenn man es hört, versteht man, dass noch in den 1980er Jahren die Rede davon war, dass Brinkmann was sei für Gymnasiasten, die kein Instrument spielen können.
Jetzt Brinkmanns Biografin Alexandra Waser hat vorhin einmal gesagt, Brinkmann sei so etwas wie ein Pionier der Autofiktion gewesen. Also dieses Schreiben mit stark autobiografischen Anteilen, das ist ja gerade wieder sehr populär.
Ja, aber bei Brinkmann ist es wirklich die verschärfte Variante. Ich wüsste auch heute niemanden, der das eigene Leben und das seiner Nächsten so konsequent und so offen in Literatur verwandelt.
Naja, der Norweger Karl Ove Knausgård.
Weichspüler. Oh. Im Ernst, Knausgård wirkt für mich ziemlich gepflegt im Vergleich zu Brinkmann. Der geht niemals so sehr an die Schmerzgrenze. Diese Schmerzgrenze, die kann man nachlesen in Brinkmanns einzigem Roman »Keiner weiß mehr« von 1968. Der war damals übrigens ein Bestseller. Er handelt von Brinkmanns Alltag mit seinen Schwierigkeiten. Dazu gehörte die Geldnot, die versiffte Wohnung, die Probleme mit dem behinderten Kind, Eheprobleme. Wir hören hier den Ausklang eines spätabendlichen Streits.
Was? Was war das denn? Nichts. Da lagen umgekippt ihre gelben Lackstiefel. Durch die Tapete seitlich des Fensters schimmerten verwischt Placken Feuchtigkeit. Sie stand unbewegt vor ihm zurückgewichen am Spülstein. Nichts. Es war nichts. Verrückt. Jede Anstrengung war umsonst. Er war nicht durchgekommen. Es war schon zu spät. Nach eins. Und das Licht war trüb. Sie hatte die Schüssel gespült, in der sie morgen früh den Brei für das Kind anrühren würde. Ein sauberer Teelöffel lag daneben. Und daneben stand die Packung Grieß. Einfache Sätze. Aber jeder Satz war falsch.
Das lässt eigene Erinnerungen an unaufgelöste Streitsituationen aufsteigen.
Ja, es ist beklemmend, finde ich auch. Es ist immer wieder beklemmend, weil es auch um eine ganz prinzipielle Ratlosigkeit geht. Eben dieses »Keiner weiß mehr« im Titel.
Das heißt im Detail?
Also, es heißt, die als muffig und feindselig empfundene Außenwelt, die Probleme, die Brinkmann mit sich selbst und mit seinen Nächsten hatte, er macht da eine akribische Bestandesaufnahme und schreckt auch nicht vor dem Thema Sexualität zurück. Das hat nichts Voyeuristisches, aber es ist absolut schonungslos, ganz besonders in der Beschreibung all dessen, was nicht klappt.
Das finde ich auch und das ist eine Art, wie man selbst heute nicht mal mit der besten Freundin vielleicht sprechen würde. Also es ist dieses ganz nah und intim. Und ich glaube, das ist mit das schwierigste Thema in der Literatur immer schon gewesen, Sexualität als Akt zu beschreiben. Und Brinkmann ist da einfach mit einer der ehrlichsten Autoren.
Ich finde, Brinkmann ist überhaupt einer der ehrlichsten Autoren. Er stellt sich allem, auch seinen Selbstzweifeln.
Wahrscheinlich bin ich überhaupt kein Schriftsteller. Ich weiß gar nicht, was ein Schriftsteller ist. Manchmal kommt mir das so blödsinnig vor. Manchmal bin ich auch sehr ängstlich. Weil die Leute überall denken, da kommt ein Schriftsteller. Und dann sitzen sie stumm da und warten, was der eigentlich sagt. Ja, was soll ich denn sagen? Was kann ich diesen Leuten, die irgendwo sitzen und darauf warten, dass jemand spricht, was kann ich diesen Leuten sagen? Nur das, was ich geschrieben habe.
Rolf-Dieter Brinkmann, der Dichter als Berserker und Kultfigur. Das war ein Kontext von dir, Franziska Hirsbrunner. Sounddesign Michael Studer, Produktion Alice Henkes. Die erste Biografie zu Rolf-Dieter Brinkmann aus Anlass seines 50. Todestags heißt »Ich gehe in ein anderes Blau«. Verfasst haben sie Michael Töteberg und Alexandra Waser und erschienen ist sie im Rowohlt Verlag. Die Texte von Rolf-Dieter Brinkmann hat Thomas Douglas gelesen. Mein Name Bernhard Senn. Thank you.
summe ich mit Luigi Boccherini. Das war der Bratschist Nils Mönkemeyer zusammen mit Klaus-Dieter Brandt Cello und Sabine Erdmann Cembalo. Sie spielten das Menuett aus dem Streichquintett E-Dur. Und jetzt bereit der Winterthurer Flötist Maurice Steger. A Division on the Ground, so heißt das Stück von einem anonymen Komponisten oder einer Komponistin. Das sei eben oft der Fall gewesen, wenn anonym steht, dass sich eine Komponistin dahinter verbergt. Der Winterthurer Maurice Steger spielte das Stück zusammen mit dem Continuo Consort. Thank you. Die Academy of Ancient Music spielte hier unter Christopher Hogwood die dritte Sinfonie von William Boyce.
41.285 Quadratkilometer Musik. In der Sendung CH Musik erkunden wir die Schweizer Musiklandschaft. Wir stellen neue Aufnahmen hiesiger Komponisten, Interpretinnen, Ensembles und Orchester vor. Und entdecken die musikalische Vielfalt. CH Musik. Jederzeit online auf srf.ch/audio. Und hier auf SRF 2 Kultur immer am Sonntagnachmittag um 2. Und in der Wiederholung am Samstagnachmittag um 4.
Thank you.
Streichquartett D-Dur von Franz Schubert. Das Leipziger Streichquartett spielte das Presto daraus. Und jetzt gibt's einen Trommelwirbel für den neuen Tag, für den Frühling oder einfach weil die Oper La Gazza Ladra von Gioachino Rossini so beginnt.
Thank you.
Das Orchester der Mailänder Scala spielte unter Riccardo Schei den Anfang aus Rossinis Oper hier auf SRF 2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 10 Uhr mit Dominik Rolli. Die israelische Armee verstärkt ihre Angriffe im Gazastreifen. Konkret weitet sie ihre Bodenoffensive im Norden aus. Bei Einsätzen in Gazastadt seien Terroristen ausgeschaltet und Infrastruktur der islamistischen Hamas zerstört worden. Die palästinensische Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldet, mehrere Dutzend Menschen seien bei israelischen Luftangriffen getötet worden. Zuvor hatte Israels Verteidigungsminister Israel Katz davon gesprochen, dass umfangreiche Gebiete im Gazastreifen erobert und zu Sicherheitszonen umfunktioniert werden sollten. Israel hatte erneut die Evakuierung mehrerer Gebiete im Gazastreifen angeordnet. Außerdem meldet das israelische Militär, es habe einen Kommandanten der Hamas im Süden Libanons getötet. In der Schweiz waren Ende März etwas weniger Menschen arbeitslos als noch im Februar, das sagt der Bund. Knapp 133.000 Menschen waren in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren, also auf dem RAV, als arbeitslos gemeldet. Knapp 3.000 weniger als noch einen Monat vorher. Die Arbeitslosenquote ist hingegen gleich geblieben mit 2,9%. Gleichzeitig gab es Ende März über 4% weniger offene Stellen als noch im Februar. Zwei weitere Meldungen aus der Wirtschaft in Kürze. Die Wintersaison ist für die Schweizer Skigebiete positiv verlaufen. Bis Ende März zählten die Bergbahnen im Schnitt 12% mehr Gäste als im letzten Winter, wie der Branchenverband Seilbahnen Schweiz schreibt. Kleinere und tiefer gelegene Skigebiete hätten besonders zugelegt. Und die Schweizer Hotellerie hat im Februar zum ersten Mal seit September 2024 wieder einen Rückgang der Übernachtungen verzeichnet. Es wurden 3,36 Millionen Logiernächte gezählt, knapp 3% weniger als im Februar des Vorjahres, schreibt das Bundesamt für Statistik. Es seien vor allem weniger inländische Gäste gezählt worden. Und damit zu den Börsendaten mitgeteilt von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.053 Punkten, 1,8% im Minus. Der Euro wird zu 94,02 Rappen gehandelt, der Dollar